SharePoint-Podcast, Ausgabe 304 vom 13.06.2014. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 304. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Die Hitzewelle ist ja erstmal vorbei. Ich hoffe, bei euch, ihr seid von Unwettern verschont geblieben. Man hat ja im Fernsehen so einige ganz gruselige Fotos gesehen. Hier in Berlin, da wo ich wohne, da ist so gut wie gar nichts passiert. Wir wundern uns dann immer, was so rund um ist. Naja, das ist erstmal durch und wir hatten schon unsere erste Hitzeperiode, was man eigentlich sonst nur im August kennt. Dann sind jetzt auch die ganzen kurzen Brückentage, Wochen vorbei. Himmelfahrt ist durch, Pfingstmontag ist durch. Ich glaube, jetzt kommt nur noch Fronleichnam, das ist ja, glaube ich, in den katholischen Regionen Feiertag. Aber sonst können wir vielleicht noch mal bis zu Beginn der großen Sommerferien in ein relativ normales SharePoint-Umfeld wieder einsteigen. Man merkt auch so ein bisschen die Nachrichtenlage etwas ruhig. Deshalb habe ich heute eigentlich nur zwei Dinge, die ich für euch vorbereitet habe. Das eine ist ein bisschen Feedback, auf das ich hier gleich eingehen werde. Und als zweites, das habe ich hier immer noch schon seit Februar, liegt das immer noch hier, aber ich möchte es gerne online stellen. Ein Gespräch mit Sebastian Gerling, der ein oder andere, der schon ein bisschen länger hier zuhört, wird sich erinnern. Mit ihm habe ich schon, glaube ich, zweimal im SharePoint-Podcast ein Gespräch geführt. Und ihn habe ich auf der SharePoint-Konferenz in München getroffen im Februar. Und da haben wir uns über SharePoint Maturity und CRM unterhalten. Das kommt ein bisschen später. Zunächst möchte ich mal auf Feedback eingehen. Zwischendurch trudelt ja immer wieder Feedback mal ein. Und so hat mir zum Beispiel der Rüdiger kurz geschrieben, ich höre auch gerne immer mal wieder ein paar Podcasts oder Interviews, cooles Zeug, was ihr da macht. Dankeschön an den Rüdiger. Und dann hat mich der Sven gefragt, ja, und zwar, es gibt ja nun einige von Microsoft vergebene Titel im Bereich SharePoint. Dass du ein MVP bist und was die MVPs aktiv in der Community so treiben, ist mir noch einigermaßen klar. Jetzt gibt es aber dabei noch eine ganze Reihe weiterer Bezeichnungen. MCSM, MCM, MCA. Also alles verschiedene Zertifizierungstitel. Microsoft SharePoint Evangelist, ab und zu gelesen, wie wird man das, wofür steht das? VTSP, Virtual Technical Specialist. Und den Sven würde einfach mal interessieren, wo welches wessen sitzt, mit wem man sich über welche Themen austauschen kann und wie man vielleicht auch in gewisse Positionen reinkommt. Ja, also machen wir es mal ganz kurz. MVP, das ist der Titel der Most Valuable Professional, das Programm von Microsoft, mit dem Menschen weltweit ausgezeichnet werden, die sich aktiv rund um Communities im Microsoft-Umfeld betätigen. Das war früher mal, ganz früher mal waren es mal die Newsgroups, mittlerweile ist es halt in Online-Foren, in Blogs, auf Konferenzen, in Podcasts, in Videos, in Social Media. Wichtig ist immer, dass man das nachhaltig macht, dass man es mit entsprechend hoher Qualität macht. Um so einen Titel kann man sich quasi nicht effektiv wirklich bewerben oder das kann man nicht erwerben, sondern man wird nominiert oder man nominiert sich selber und dann geht es in einen Auswahlzyklus, den Microsoft dann macht und dann wird man quasi rückwirkend für ein Jahr gute Leistungen mit diesem Titel ausgezeichnet. So kann man also nicht erwerben, kann man nicht drauf trainieren, kann man nur nachhaltig in der Community arbeiten. Und das ist halt der MVP-Titel. Weltweit gibt es, glaube ich, mittlerweile ungefähr 3000 MVPs. Wir in Deutschland sind, oh, ich weiß jetzt gar nicht, 190, 200 ungefähr, in der Größenordnung jedenfalls. Die sind wieder toll zu sehen, wenn wir zum Beispiel im Community Open Day sind und dann auch aus den anderen Kompetenzbereichen die MVPs treffen. Ist immer spannend, sich das mal anzutun. Ja, dann die ganzen offiziellen Bezeichnungen, MCSM, MCM oder wie die alle heißen, das sind offizielle Microsoft-Zertifizierungstitel. Dafür gibt es entsprechende Curricula, was man sozusagen wissen muss. Dann gibt es bestimmte Tests, die man bestehen muss. Und wenn man das alles durch hat, dann darf man sich diesen Titel anheften. Das ist also mehr so quasi Nachweis der Kompetenz, um ein entsprechendes Zertifikat zu haben. Dafür gibt es dann Trainingspartner, die diese ganzen Grundkurse anbieten. Mockkurse war ja mal, ich weiß nicht, ob das immer noch der aktuelle Titel ist, aber jedenfalls waren es früher immer die Mockkurse. Hier PPEDV oder Minerva, die hier bei uns auf der Community ja mal einige Sonderangebote für Trainings gemacht haben und auch noch anbieten. Die bieten solche Zertifizierungskurse und Trainings an. Also damit kann ich mich sozusagen zertifizieren und dann ausweisen bei gegenüber meinem Arbeitgeber oder meinem Kunden, dass ich eine bestimmte Qualifikation nachgewiesen habe. Dann gibt es den Microsoft SharePoint Evangelist. Ja, das ist nun ein Titel, den kann sich eigentlich auch jeder geben. Aber normalerweise versteht man unter Evangelisten diejenigen, die einfach die Philosophie, die Botschaft rüberbringen. Evangelisten, Technologie-Evangelisten, die sind halt immer meistens mit vorne an, versuchen zu erklären, was soll die Technologie, was kann man damit im Unternehmen bewirken, wofür ist sie nützlich. Typisch sind die Technology-Evangelisten bei Microsoft. Da gibt es ja auch ein großes Team, die sich mit allen unterschiedlichen Plattformen beschäftigen. Ja, und nennen kann man sich dann halt, das ist also kein Titel, den man erwirbt, sondern es ist halt eine Arbeitsplatzbezeichnung, würde ich fast sagen. VTSP, diese Technical Specialist, das sind auch spezielle externe Mitarbeiter, wenn ich das so ganz richtig weiß. Ich weiß, der André Doms beispielsweise, der unsere SharePoint User Group in Düsseldorf und Köln mit organisiert, der ist eigentlich ein VTSP. Die unterstützen quasi als externe Microsoft-Mitarbeiter bei Kunden Events, um dort entsprechende Produkte vorzuführen. Das ist so ungefähr das Thema. Das muss man aber einen speziellen, wenn ich das so richtig weiß, ich bin kein VTSP und muss man ein entsprechendes Agreement mit Microsoft getroffen haben. Ja, früher hießen wir, glaube ich, das war ganz früh, hieß das mal Pre-Sales Consultant. So in diese Richtung geht das ungefähr. Ja, also die MVPs, das sind alle die, die sozusagen freundlich in den Communities helfen, die man eigentlich auch immer für irgendwelche Probleme ansprechen kann. Die offiziellen Bezeichnungen, das sind halt eben Qualifikationsnachweise, dass ich bestimmte Zertifizierung oder bestimmte Qualitätslevel absolviert und bestanden habe. Evangelist, mit denen kann ich mich immer gut unterhalten. Also die meisten Evangelisten, die sind ja froh, wenn sie sich mit euch unterhalten können und ihre Botschaft rüberbringen können. Ja, und die VTSP, das ist halt etwas für eher so die spezielle Endkunden- oder Geschäftskundenakquise. So, ich hoffe, das ist jetzt für den Sven mal so ein kurzer Überblick, was irgendwie was mit zu tun hat zu der Frage, was bedeuten diese ganzen Kürzel und Qualifizierungen denn? Ja, so, und dann können wir eigentlich gleich, ich will heute gar nichts weiter an irgendwelchen Links und so weiter geben, schaut einfach auf die SharePoint Community auf sharepointusergroups.de oder auf SharePoint Social, da gibt es eine Menge neuer Artikel, machen wir im nächsten Podcast wieder ausführlicher. Jetzt kommen wir zum Gespräch mit Sebastian Gerling. Der verantwortet ja bei CGI in München unter anderem den SharePoint-Bereich und macht auch mittlerweile CRM. Und mit ihm habe ich mich mal über das SharePoint-Maturity-Modell unterhalten. Was es damit auf sich hat, wird er uns gleich selber sagen. Er hat sich damit intensiver beschäftigt und mittlerweile ist er auch zuständig für das Thema CRM und CRM und Verbindung mit Social Technologien ist ja auch eine spannende Sache. Also, das jetzt im Gespräch mit Sebastian Gerling.
Hey, mein Name ist Sebastian Gerling. Ich bin bei der Firma CGI. Das ist ein globaler Service Provider und ich bin dort verantwortlich für das Thema Business Productivity, worunter sich das Thema SharePoint und CRM subsumiert und mache viel hier im Großraum München.
Du warst ja schon mal im SharePoint-Podcast, schon ein bisschen länger her. Haben wir auch schon mal in München gemacht, da war ich, glaube ich, bei euch hier auf der User Group und da haben wir auch mal gesprochen. Ja, und heute wollen wir reden über, Gott, ein schöner Begriff, SharePoint Maturity. Erwachsene SharePoint-Projekte oder wie wird SharePoint erwachsen? Wird mein Projekt erwachsen? Kann man das so interpretieren? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, also es geht nicht um das Erwachsenwerden, sondern es geht so ein bisschen eher um das Thema CMMI Maturity Level, ja, dass man sagt, ich habe halt von sag ich mal 100 bis 500 verschiedene Maturity Level, also vielleicht auch Erwachsenwert Level, so kann man das schon sehen. Und das Modell ist letztendlich dazu da, mit einem Kunden zu schauen, welchen Ziel-Maturity müsstest du eigentlich haben und wo befindest du dich aktuell, um dann gemeinsam zu erarbeiten, wie man in bestimmte Bereiche investiert oder in bestimmte Bereiche Anpassungen vornimmt, um eben seine Infrastruktur, seine Organisation, seine Features eben auch so zu haben, dass der Kunde das Beste und das Maximum aus seinem SharePoint rauskriegt.
Kann man sagen, man soll den ersten Schritt, aber den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun, dass man da wirklich sagt, wie weit oder welche Reife hat ein Unternehmen eigentlich erreicht,
dass man nicht mit den Top-Dingern anfängt, wenn noch nicht mal die Infrastruktur stimmt? Ist das etwas, was darüber abgebildet wird?
Ja, also man trifft ja häufig bei Kunden auf die Situation, dass irgendwelche Features oder eine super Infrastruktur ausgerollt worden ist. Und das Modell setzt eigentlich ein Stück weit davor an, dass man sagt, naja, was möchte ich denn eigentlich mit meinem SharePoint machen? Möchte ich BI damit machen? Möchte ich Social damit machen? Geht es um das Thema Publishing? SharePoint bietet ja relativ viel. Und dass man dann sagt, wenn man die Strategie, die das Unternehmen hat, kennt, dann kann man sagen, okay, wenn du jetzt im Beispiel Dokumentenmanagement machen möchtest, dann musst du im Bereich Infrastruktur eine Maturity von mindestens 400 haben. Das kann man dann in so einem Katalog auch erarbeiten. Dafür brauchst du aber beispielsweise im Bereich Features dann die Social Features nicht, weil das ist für Dokumentenmanagement einfach nicht relevant. Ja, das heißt, man kann sehr schön sehen, was wäre die Zielausprägung einzelner Bestandteile des SharePoints. Ja.
Bei diesem Modell gibt es dann, wie sagst du, so wie ein Katalog, gibt es dann so einen Katalog für bestimmte Themen, wo sagen, das sind also, damit fängt man an, das sind die nächsten Stufen und das ist so das High-End?
Genau. Also es gibt ungefähr 10 verschiedene Bereiche und da wird halt definiert, wie die einzelnen Level aussehen können. Also in der Infrastruktur beispielsweise wäre der Level 100 eine Single-Server-Installation gefühlt unter dem Tisch beim Werkstudenten. Mhm. Ja, mal ganz salopp formuliert. Wenn man dann weiter nach oben geht, dann wird das entsprechend betreut. Dann gibt es so Multi-Server-Farmen. Ja, dann wird das Error-Log-Monitoring, ja, sind Archiving wird mit angebunden, also irgendwelche Archivsysteme beispielsweise. Und so kann man eben dann durch diese einzelnen Bereiche mal schauen, für deine konkrete SharePoint-Strategie, für welches Maturity-Level müsstest du denn eigentlich haben?
Mhm. Woher kommt das Modell? Habt ihr das erarbeitet oder wer?
Das kommt aus Amerika, das kommt von der Sadie van Buren. Also das ist die Grundidee, das hat die vor 2 oder 3 Jahren publiziert. Kann man auch, also wenn man danach googelt, findet man da auch relativ viele Präsentationen von ihr. Wir haben das im Grunde genommen adaptiert, dass wir das Fragenkatalog gestützt mit unseren Kunden durchgehen können. Das heißt, wir haben einen Fragenkatalog, wo man bestimmte Fragen stellt, die man dann ja, nein, zum Teil beispielsweise beantworten kann. Und dann werden immer Punktwerte vergeben, wo man in den einzelnen Bereichen sein müsste. Und dann kommt am unten dann quasi automatisch der Zielwert raus. Und dann gibt es im zweiten Schritt nochmal einen Fragenkatalog über das, was man denn aktuell hat. Und dann gibt es letztendlich so ein Gap, relativ klassische Gap-Analyse aus der Betriebswirtschaft. Ja.
Mhm. Ziel ist Gap. Das heißt, über diese Methode findet ihr in der Diskussion mit dem Kunden heraus, was er gerne möchte, aber auch gleichzeitig, wozu er eigentlich im Moment schon fähig ist oder welche Fähigkeiten noch aufgebaut werden müssten oder welche Infrastrukturen noch gebaut werden.
Genau, also typischerweise macht man das nicht mit den gleichen, weil wenn man über eine SharePoint-Strategie spricht, dann spricht man dort mit der Führungsebene typischerweise, sagt, ja, unsere Ziele ist 2015, machen wir Social Intranet, Publishing mit SharePoint und volle Anbindung aller unserer SAP-Systeme. Ja, also das ist MR, sag ich mal, visionär nach vorne gerichtet und dann den Ist-Zustand, da spricht man dann eher mit verschiedenen Bereichen, also beispielsweise mit der Infrastruktur, wo man sagt, okay, wie sehen den Server aus, wie sieht das Backup aus, ja, macht er inkrementelles Backup oder ähnliches. Oder man spricht mit der Serviceorganisation, also Helpdesk, ja, wie sieht denn eure Organisation aus? Seid ihr überhaupt schon in der Lage, so ein Ticketvolumen zu bearbeiten? Ja, habt ihr entsprechend Service Desk Guides, also solche Fragen. Das heißt, da spricht man eher mit 5, 6 verschiedenen Personen. Aber klar, am Ende kommt dann raus, das ist so ein Zielkorridor. Das ist die Ist-Situation. Und dann kann man sehen, wo hat man zum Beispiel auch schon zu viel vielleicht investiert. Ja, klassisches Beispiel, wir haben irgendwelche hochverfügbaren SQL-Cluster und wir wollen aber nur Social damit machen. Ja. Typischer Fall von Over-Investment. Da kann man sagen, okay, das kannst du eigentlich runterstrippen. Dafür musst du dich dann vielleicht eher in der Organisation weiterentwickeln, um zu schauen, wenn du Social machst, hast du typischerweise ein höheres Aufkommen an Tickets oder Fragen, weil sehr viele Leute damit aktiv arbeiten. Ja, also, dass man da sagt, hey, konzentriere dich vielleicht lieber auf den Bereich als auf den. Ja, da bist du eigentlich schon deutlich besser. Vielleicht kannst du da sogar wieder was wegnehmen oder anderweitig verwenden. Also es geht um eine Passgenauigkeit.
Ja. Wie lange arbeitet ihr damit schon mit dem Modell?
Ungefähr 1,5 Jahre.
Ja. Und habt schon einige Projekte damit durchgeführt?
Genau, also wir haben da, das sind insbesondere dann Beratungsprojekte. Also es ist nicht zwangsläufig Implementierung, sondern das sind klassische Beratungsprojekte, da reden wir 20 Tage vielleicht, wo man mit dem Kunden sowas macht, ein Assessment quasi, und am Ende kommt eine Handlungsempfehlung raus, eine Entscheidungsvorlage, mit der man dann wieder zu den Leuten gehen kann, die Vision hatten, ja, das ist schon Social Publishing 2015, um dann zu sagen, so, wenn ihr das machen wollt, dann müsstet ihr in diese Bereiche investieren. Das heißt, es gibt so eine Art Maßnahmenkatalog, den man dann eben auch entsprechend priorisieren kann, auf eine Roadmap leben kann, und dann geht es letztendlich in die Implementierung.
Hast du darüber schon was publiziert im Blog oder in Zeitschriften?
Ich habe im Blog mal was geschrieben, und ich habe auch im SharePoint Compendium einen Artikel dazu veröffentlicht, vor ungefähr einem Jahr, würde ich mal sagen, mit Jan Bolz zusammen, das ist ein ehemaliger Kollege von mir, und ich werde morgen hier auf der SharePoint-Konferenz darüber auch einen Vortrag halten, den man dann wahrscheinlich auch auf SlideShare und oder über die PPE-EDV bekommen kann.
Okay, dann lassen Sie mal noch ein zweites Thema ansprechen, denn du hast ja mittlerweile ja noch eine neue Kappe aufgesetzt, auf der steht ganz groß, ich sehe es genau, CRM. Ja, genau. Das ist ja als ein Bereich, ist ein, ich will nicht sagen Randbereich, aber es ist letztlich wahrscheinlich auch immer ein wichtiger werdender Bereich, auch in dieser gesamten Microsoft Online-Infrastruktur, Social CRM, da reden ja viele, gucken auf Salesforce so als erfolgreiche Implementation. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? CRM.
Ja, also CRM ist, also wie gesagt, das Thema, um was ich mich kümmere, ist das Thema Business Productivity, und darunter fällt natürlicherweise auch das Thema CRM in der On-Premise und Cloud-Online-Version. CRM ist zugegebenerweise im deutschen Markt eher ein Inkubationsthema. Also wenn man sich den also wie gesagt, wir machen auch sehr viel europäisches Geschäft in den nordischen Ländern, Skandinavien, ist das ein sehr großes Thema. Also in Skandinavien haben wir 40 Leute, die machen nur Dynamics CRM. Mhm. Ja. In Deutschland ist das noch nicht so in der Breite verfügbar. Wir sehen aber, dass die Nachfrage steigt, und deswegen wollen wir jetzt verstärkt auch in den Bereich investieren, weil wir glauben, dass nicht nur das Thema CRM, sondern wenn man es ein bisschen weiterfasst, das Thema XRM sich an der einen oder anderen Stelle besser mit einer CRM-Lösung abbilden lässt, als das typischerweise beispielsweise mit SharePoint.
Was ist XRM?
Das heißt, dass ich mich nicht nur um Customer kümmere, also CRM, sondern dass ich auch Mitarbeiterprozesse damit ab oder Dienstleisterprozesse, das heißt, ich mache so ein 360-Grad- okay. Thema. Das heißt, ich kann auch HR-Prozesse damit abbilden. Also ein CRM ist klassischerweise da stark, wo es um relationale Datenbank, strukturierte Prozesse und Formulare geht. Wo vielleicht jetzt ein SharePoint gerade im Bereich relationale Datenbanken nicht der absolut stärkste Kandidat ist, wo man dann sagt, okay, wir haben diese Prozesse, Informationen, die verschiedene Stati durchlaufen. Ja? Und dafür ist so ein CRM-System als Backbone letztendlich geeignet, und das muss man dann an die Kundenanforderungen adaptieren. Mhm. Ja? Und das geht nicht nur rein um CRM, das ist halt das Klassische, wo es herkommt. Aber ich habe erzählt, ich war auch jetzt auf der Extreme CRM in Barcelona, und da die neuesten Trends, die Sie da erzählt haben, ist das Thema Social Listening. Das heißt so, was man so ein bisschen mit dem Begriff Applied Customer Insights zusammenfassen soll.
Gottes Willen, habt ihr Buzzword-Bingo gespielt?
Genau, also ich nicht, ich hab dort nur zugehört. Ja. Aber die Kollegen von der Microsoft sind da natürlich relativ gut drin, wo es darum geht, dass ich, sage ich mal, auch die unstrukturierten Informationen des Kunden zu einem Produkt, wenn ich über klassisches Produktgeschäft spreche, bekomme. Das heißt, ich kann schauen, was wird in Foren gepostet, Twitter, klassisch, die ganzen Social-Media-Kanäle, und kann das quasi auch als Feedback auf meine Marketing-Kampagnen und so beispielsweise mit einbauen. Das ist so einer der Trends, die Sie dort aufgebracht haben. Dann natürlich das Thema CRM 2013. Ja, wir haben jetzt auch dort die Metro-Oberfläche. Lassen wir es mal so im Raum stehen. Wir haben dort die Metro-Oberfläche jetzt. Ja. Und es ist relativ stabil und auch in der Online-Variante jetzt wirklich einsatzfähig. Das heißt, wenn man mit dem Thema starten möchte, ist es genauso wie die anderen Office 365-Produkte mittlerweile so weit, dass wenn man keine Sicherheitsbedenken hat, dass man das problemlos einsetzen kann. Mhm. Ja.
Ich entnehme dem Ganzen aber auch so ein bisschen so einen Trend in Richtung weg von Feature-Schlachten hin zu wirklich Prozessorientierung. Ich denke mir, CRM ist noch stärker als SharePoint etwas, wo man sagt, ich habe, wie gesagt, den Kundenprozess, den Onboarding-Prozess oder weitere Prozesse und möchte die einfach mit Tools abbilden. Also eine viel stärkere Fokussierung auf den Geschäftsvorfall als auf die technische Lösung.
Ja, also das ist was wir aber auch im gesamten Business-Productivity-Bereich haben, wo man sagt, also wir gehen jetzt davon weg, dem Kunden irgendwie zu sagen, hey guys, schau mal, wir können es ja auch noch Social-Volksonomien irgendwie machen und dann haben wir noch eine Tech-Cloud, sondern sich mal eher einen Beratungsansatz darauf zu konzentrieren, was sind denn die eigentlich damit abzubildenden Use Cases, was ist der Prozess, den wir damit abbilden wollen, was willst du am Ende auch haben? Also was ist dein Input und was ist dein Output und was muss dazwischen passieren und das möglichst einfach zu gestalten. Mhm. Ja, und zwar auch möglichst nah an einem Grundfeature-Set. Ja, also in der Vergangenheit hat man ja sehr viel hochkomplexe Lösungen auch gebaut, wo jetzt die Kunden vor der Problematik stehen, ich muss noch weiter in meine 2007er Farm betreiben, weil wir kriegen die Lösung nicht portiert. Ja, und wir haben 100.000 Euro dafür investiert. Mhm. Und sondern einfach zu sagen, wir beraten unseren Kunden dahin, was willst du eigentlich machen und wie kann man das möglichst produktnah dann auch umsetzen, ohne dass man den Kunden dafür verbiegen muss. Mhm. Aber eher so ein Beratungsansatz. Ja.
Also spannend. Bleibt spannend.
Es bleibt spannend, ja. Ich meine.
Vielleicht noch eine ganz letzte Frage. Ich glaube, im letzten Podcast haben wir auch darüber gesprochen. Du warst ja eine ganze Zeit lang in Indien.
Ja.
Vor Ort.
Ja.
Ihr habt dort ein Development Center. Mhm. Vielleicht mal dich, Satya Nadella ist ja der neue Chef von Microsoft. Auch geborener Inder. Wie weit ist denn Indien eigentlich? Wir haben mal so, für uns heißt vielleicht noch ein bisschen die Vorstellung, Indien ist noch so ein Entwicklungsland, aber ich glaube, das könnte man sich ganz massiv abschminken, oder?
Ja, also ich meine, Indien ist so groß, dass es das Indien auch nicht gibt. Ja? Also ich habe auch indische Mitarbeiter, die aus einem ganz anderen Bereich kommen als da, wo unser Entwicklungscenter ist. Das ist ganz anders, kulturell ganz anders, sprachlich auch ganz anders. Also es gibt nicht das Indien. Was man aber ja sieht, ist auf der einen Seite, dass viele Führungspositionen in der Wirtschaft mittlerweile durch indische Personen besetzt ist. Ja. Der Deutsche Bankchef bei Adobe, bei Microsoft. Also man merkt, dass es mittlerweile einfach auch eine große Gruppe an qualifizierten indischen Managern und Mitarbeitern gibt. Das ist so die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist, es gibt natürlich auch ein traditionelles Indien, als ich dort war. Also man merkt immer noch ein Stück weit das Kastensystem. Das ist schon noch anders als in Europa. Und dann ist es aber so, was man immer überlegen muss, die indischen Universitäten produzieren, sage ich mal, pro Jahr eine unglaubliche Menge an qualifizierten Ingenieuren, Softwareentwicklern und Ähnlichem. Mhm. Das heißt, dass Indien da extrem aufgeholt hat und zwar auf der einen Seite immer noch ein bisschen agrarstaatlich sicherlich ist, aber in den Ballungszentren ganz stark aufgeholt hat zu vergleichbaren europäischen Standards, auch was die Softwareentwicklung angeht, was die Qualität der Lieferung angeht. Also da haben sie sich über die letzten Jahre deutlich weiterentwickelt. Ja. Und wir, wie gesagt, wir setzen ja stark darauf. Wir haben gut 70.000, ein Siebtel der Mitarbeiter, die wir haben, vielleicht sogar etwas mehr, wenn man Manila und die Philippinen noch mit dazu nimmt, sind in Indien und den Philippinen. Ja. Mhm. Also dementsprechend, wir glauben daran, dass das langfristig gerade in großen Outsourcing, in großen Entwicklungsprojekten der Weg sein muss, weil wir in Europa gar nicht ausreichend qualifiziert, also die Anzahl der qualifizierten Leute nicht ausreichend ist für große SharePoint-Projekte.
Gibt es sowas wie einen indischen Management-Stil? Wenn du sagst, dieses Top-Management und so weiter, wird da eine spezielle Philosophie gelernt oder würdest du sagen, dass oder sie unterscheiden, ob die jetzt in den USA einen Abschluss gemacht haben oder so?
Also man erkennt, wenn man dort ist, welcher der Manager in Europa ausgebildet worden ist. Also typischerweise in Großbritannien oder in Amerika, das erkennt man. Den in Indien ausgebildeten Manager erkennt man auch. Der Führungsstil ist dann etwas autokratischer. Mhm. Ja, also die sind halt gewohnt, dann auch sehr große Führungsspannen zu haben und das war halt einen ganz eigenen Führungsstil. Ich habe wenig mit indischen Managern jetzt in Europa zu tun gehabt. Mhm. Also.
Aber ist ebenfalls eine spannende Entwicklung, finde ich, weil man sieht ja doch, dass auch diese Länder, wie gesagt, sie haben wirklich große Universitäten, die qualifizierte Mitarbeiter hervorbringen und die nicht nur vor Ort, sondern auch natürlich auch bei uns dann entsprechend als Konkurrenz auftreten.
Klar, also ich meine, Wipro, Infosys, relativ, die erkennt man jetzt ja schon am deutschen Markt auch, ja, die haben ja auch einen gewissen Anteil schon. Was wir auch machen, ist, dass wir sehr qualifizierte Mitarbeiter beispielsweise von da hier nach Deutschland holen und die jetzt langfristig auch hier in Deutschland anstellen. Also ich habe jetzt gerade einen Kollegen aus Manila geholt, der hochqualifiziert war. Der arbeitet jetzt für 2 Jahre und perspektivisch, wenn er möchte, auch länger hier. Und einfach sagt, ja, das macht auch Sinn, gerade dann, wenn man hier Leute hat, die aus diesem Kulturkreis kommen, weil egal, was man darüber denkt, ist ein Kulturbruch ist da. Also der ist schlicht, das kann man nicht verleugnen. Und dann aber Leute hier zu haben, die, sag ich mal, aus diesem Kulturkreis kommen, erleichtert die Kommunikation ungemein. Damit kann man so Projekte dann, die so cross-culture-mäßig stattfinden, gerade große Projekte, deutlich, deutlich eleganter lösen, weil man hier jemand hat, der so ein bisschen als Mediator oder auch Übersetzer, sage ich mal, kultureller Übersetzer fungieren kann, bestimmte Dinge anders erläutern kann, auch dem deutschen Management oder dem deutschen Projektmanagement oder den indischen Entwicklern oder den asiatischen Entwicklern.
Gibt es da eine andere Art und Weise, wie man mit Themen wie Technik, Sicherheitsbedenken und so weiter umgeht? Ist das ein einfacher Umgang als bei uns in Deutschland? Ist das ein unkomplizierterer Umgang?
Gut, Deutschland ist natürlich generell relativ kompliziert, was das Thema Security und so angeht. Ja, Cloud ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Man hat dort deutlich mehr Leute, die eine hohe Technikaffinität haben, die also eher sagen, ich will die neuesten Technologien irgendwie nutzen. Egal, ob das jetzt so, jetzt mal ein bisschen abseits von den Sicherheitsbedenken. Also es gibt dort eine sehr starke Affinität zu neuen Technologien, die wir hier teilweise nicht mehr haben, ja, weil wir zu gesetzt sind vielleicht an der einen oder anderen Stelle.
Ja. Dann danke ich dir erstmal. Das war ein schöner Rundumschlag. Es lohnt sich immer mal wieder, dich vor das Mikrofon zu holen. Und haben wir die Spanne von SharePoint über CRM bis hin zu den glücklichen Kühen in Indien geschafft. Freut mich. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Jo, das war's für die 304. Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback und Kommentare habt, schickt sie entweder per E-Mail an sharepointpodcast@outlook.de oder im Blog sharepointpodcast.de in die Kommentarfunktion. Dort findet ihr auch die Shownotes und Links zu dem Gespräch mit dem Sebastian heute. Vielen Dank fürs Zuhören und für Runterladen und bis zum nächsten Mal. Sagt Tschüss, der Michael Gret. Das war der SharePoint-Podcast. Auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.